Ich möchte Sie herzlich begrüßen zur ersten Folge des Forum Gesundheit Podcast. Mein Name ist Anton Münster und ich bin Teil des Leitungsteams im Forum Gesundheit. Das Forum Gesundheit ist ein Institut für die berufliche Fort- und Weiterbildung. Und da wir als Bildungsinstitut die Chance haben, tagtäglich mit vielen tollen Expertinnen und Experten zusammenzuarbeiten, möchten wir diese Chance auch nutzen, um uns deren Expertise im Podcast anzuhören. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der ersten Folge zum Thema Resilienz. Ja, guten Morgen, liebe Christiane. Ich möchte dich begrüßen hier zu unserem Podcast, zur ersten Folge des Forum Gesundheit Podcast. Wir wollen ja gerne heute über das Thema Resilienz sprechen. Wir haben ja aktuell eine Lebenssituation, die uns alle sehr herausfordert. Die Corona-Krise bringt die Menschen dazu, ganz anders zu leben und ihren Alltag ganz anders zu gestalten, als es vorher der Fall war. Und in solchen Situationen spricht man, glaube ich, ist das Wort Krise zu benutzen, auch kein falsches oder kein falsches Wort. Insofern denke ich, ist es wichtig, sich mal damit zu beschäftigen, wie können wir eigentlich damit umgehen und wie können wir möglicherweise lernen, noch besser damit umzugehen. Und ja, das war auch der Grund, warum ich gerne dich zuerst einladen wollte, um gemeinsam über das Thema Resilienz zu sprechen. Genau. Ich stelle dich einmal kurz vor und dann legen wir los. Ja?
Ja.
Also Christiane Möller ist Diplompsychologin und systemischer Coach. Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen in der Fort- und Weiterbildung von Führungskräften, Schwerpunkt Gesundheitswesen. Und hier ist Frau Möller als Dozentin, als Trainerin tätig. Und das Thema Resilienz ist ein Part in ihren verschiedenen Coaching-Themen, die sie mit unseren Weiterbildungsteilnehmern hat. Genau.
Ja, da freue ich mich drauf, Anton, weil genau das Thema Resilienz ja jetzt ein Thema ist, ja, das so ein bisschen an uns kratzt, das uns ein bisschen herausfordert. Und ja, ich glaube, so die erste Frage, die wir uns überhaupt mal stellen müssten, ist, was versteht man denn überhaupt unter diesem Begriff? Was ist Resilienz, ne?
Ja.
Also Leute aus der Technik kennen den Begriff, weil ich sag mal, das Fenster, aus dem ich gerade gucke, wurde auf seine Resilienz getestet, nämlich wie viel Wind hält es denn aus? Ja, und das ist ein schönes Bild, denn darum geht es auch beim Thema Resilienz. Was halte ich aus? Es geht um innere Stärke, es geht um Belastbarkeit, es geht um Widerstandsfähigkeit, eben in schwierigen Zeiten. Du hast gerade den Begriff Krise erwähnt. Mhm. Und vielleicht sind gerade das die schwierigen Zeiten, die Herausforderungen, in denen sich zeigt, wie resilient sind wir.
Ja, ja.
Und ich freue mich einfach, unseren Zuhörern darüber was erzählen zu dürfen und setze aber schon mal gleich voraus, ich kann ein Seminar zum Thema Resilienz anbieten, resilient werden muss aber jeder selber. Aber ich finde, wir können beide heute Impulse geben.
Ja.
Wir können Anregungen geben, wir können Ergebnisse aus gut gesicherten Studien vermitteln. Und unsere Zuhörer einladen, einfach zu reflektieren. Und da freue ich mich drauf, dass wir das beide jetzt einfach mal gestalten in einer Zeit, in der das Thema ja gerade sehr, sehr wichtig ist und an Bedeutung gewinnt.
Ja, ja, vielen Dank. Ja, genau, das glaube ich auch. Das natürlich können wir nicht innerhalb von einem Podcast komplette Haltungsänderungen bewirken. Und ich finde, das ist ja genau die Schwierigkeit, die so ein Thema auch in sich trägt. Also resilient sein heißt ja, den Schaden an seiner eigenen Seele zu begrenzen, der durch außen, durch besondere Herausforderungen an einen herangetragen wird. Und das kann man natürlich nicht mit vier Motivationssätzen regeln. Und das, genau, das ist ja die Schwierigkeit. Wenn wir so Motivationstrainer oder so uns anhören, die sagen, komm, du schaffst das und sag dir das 7-mal vorm Spiegel, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Das ist ja die eine Art. Aber für mich ist die ganz große Frage dahinter, die so dahinter steht als an dich als Dozentin, als Trainerin, wie kann ich denn da Haltung, wie kann ich Haltung vermitteln? Oder wie kann man so etwas lernen und trainieren?
Ja, das ist im Grunde genommen trifft genau diese Frage den Nagel auf den Kopf. Anton, ich würde gerne einmal ein bisschen was vorschalten, damit vielleicht die Zuhörer, die sich vielleicht gerade beginnen, mit dem Thema auseinanderzusetzen, nochmal ein anderes Gespür für Resilienz bekommen. Wäre das okay?
Ja, unbedingt.
Da gibt es einfach eine ganz wunderbare Studie zu diesem Thema, und zwar durchgeführt von einer Entwicklungspsychologin, Annie Werner. Die hat eine Langzeitstudie auf der Hawaii-Insel Kauai durchgeführt, und zwar hat die 700 Kinder über 40 Jahre lang beobachtet. Und das sind Kinder, die aus Verhältnissen kommen, ja, die wir uns vielleicht teilweise gar nicht vorstellen können, ne? Also da spielt Kriminalität, da spielt Gewalt, da spielt Hunger, Obdachlosigkeit und so weiter eine große Rolle. Und ein Drittel dieser Kinder, die haben es geschafft, in stabile Lebens- und Familienverhältnisse hineinzuwachsen. Und dann hat man sich gefragt, was haben denn diese Kinder eigentlich im Vergleich zu denen, denen das nicht gelungen ist? Und vielleicht ist das, auch weil du gerade über Haltung gesprochen hast, ein ganz schöner Einstieg in das Thema Resilienz. Mhm. Ne? Und das zeigt auch, wie sehr das offensichtlich etwas mit dem Umgang und der Haltung zu Belastungen, Widrigkeiten, Tragödien oder eben Krisen, wie groß der Bezug dazu ist.
Ja.
Und diese Emmy Werner, die hat mit ihrer Studie, genauso wie der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky, das ist ja ein sehr bekannter Name in der Resilienzforschung. Thema
Salutogenese, ja, genau.
Genau, mit seinem Salutogenese-Modell erkannt. Ne? Also dieses Modell, das legt ja den Schwerpunkt der Forschung auf Ressourcen beziehungsweise Schutzfaktoren, die wir haben. Oder eben auch nicht, oder zu wenig, oder unterschiedlich ausgeprägt, die uns dann aber auch psychisch gesund halten. Und ich finde, das ist ein schöner Ansatz, weil wir stehen ja immer vor der Frage, kann man Resilienz eigentlich lernen, ne? Haben wir das, oder kann man sich das aneignen?
Ja.
Und ich freue mich einfach zu sagen, ja, wir können das tatsächlich lernen.
Ja? Okay, aber das ist ja spannend, weil wenn du von den Kindern sprichst, dann könnte man ja auch denken, ja, das ist vorgegeben, das haben manche und manche haben es nicht. Und deswegen ist ja auch die Form dieser Studie interessant, ne? Du mal berichtet hast.
Ja, weil diese Studie hat ja eigentlich diesen Prägungsansatz, der lange in der Forschung galt, auch ein wenig auf den Kopf gestellt. Das ist ja so die Frage, ist das angeboren?
Ja. Ne?
Ja. So, dann ist es sicherlich auch unser Wille zu überleben. Also guck mal, Menschen sind nach Kriegen auch wieder auf die Beine gekommen, haben nach Kriegen auch wieder ein glückliches Leben führen können. Ne? So, und da ist vielleicht immer auch eine Komponente, nennen wir sie genetischer Art.
Ja.
Aber generell ist es schon so, dass der Großteil von Resilienz, wenn wir das denn wollen, einfach lernbar ist. Ne? Und das finde ich ganz interessant an diesem Ansatz, weil dann kann ich nicht, sonst würde ich keine Seminare machen.
Ja.
So, und es ist sehr viel geforscht worden. Und man hat doch auch mal geguckt, ja, wenn man denn Resilienz lernen möchte, was benötigt denn der Mensch dazu? Und du hast vielleicht auch schon mal von diesen Schutz- beziehungsweise Resilienzfaktoren gehört. Und wenn du magst, können wir da gerne mal einen Exkurs reinmachen.
Sehr gerne, sehr gerne. Also Resilienzfaktoren im Sinne von, was muss der Mensch haben oder was ist wichtig, um resilient zu sein?
So habe ich was hatten diese Menschen, die, ich bleib mal bei diesem Drittel dieser Kinder, die in stabile Lebensverhältnisse gewachsen sind. Und da hat man eine Reihe, nämlich 8 Faktoren oder 9 sind sogar herausgefunden, die man als Schutz- bzw. Resilienzfaktoren bezeichnet.
Ja.
Ne, und ich weiß, du bist ein Papa, der sein Kind liebt.
Ja.
So. Und ich vermute mal, du wirst deinem Kind eine stabile emotionale Beziehung bieten wollen. Und das hat man herausgefunden, dass Menschen, die genau das erfahren haben, ein Urvertrauen aufbauen. Ne? Also sie hat ein Vertrauen in sich selber, aber auch ein Vertrauen an Menschen. Und natürlich macht uns das resilient.
Mhm. Mhm. Also das dahinterliegende, sozusagen die Haltung dahinter ist, ich habe Vertrauen darin, dass mir Gutes widerfährt, auch im Schlechten.
Ja, und ich vertraue eben auch den Menschen.
Aha.
Ja?
Wenn du noch mehr das Thema Vertrauen in andere Personen und in Menschen und nicht nur in sich selbst.
Ja. Nehmen wir doch mal jetzt so die Krise. Angenommen, du traust keinem Menschen mehr über den Weg. Du traust den Politikern nicht. Gut, ist immer ein großes Thema, aber du traust niemand. Du hast dieses Urgefühl von Vertrauen nicht.
Ja.
Dann wirst du sehr alleine sein.
Ja.
Und das ist wenig resilient. Und ich glaube, deshalb ist es einfach wichtig, eine stabile emotionale Beziehung erlebt zu haben.
Ja.
Ist nachvollziehbar, ne?
Total, ja. Das ist ja auch das, was wir gerade erleben, dass es Menschen gibt, die sozusagen auch Hilfe bieten und Kontakt zu anderen Menschen suchen, auch digital, und Menschen gibt, die sich eher abschotten und dieses Missvertrauen auch nach außen tragen. Ja, spannend.
Ja. Bleibe ich doch mal bei dir.
Ja. Gucken wir mal, ob ich resilient bin, ja. Sehr gut.
Ja, oder deinem Kind bereits die ersten Schutzfaktoren vermittelt hast, ne? Oder dabei bist. Der zweite Punkt wäre, dass resiliente Menschen soziale Unterstützung innerhalb und außerhalb der Familie erfahren haben, egal durch wen. Das können Verwandte sein, das können Lehrer sein, das kann der Nachbar sein, der Pastor sein, ja?
Ja.
Aber wir wissen, wie sich soziale Unterstützung anfühlt, weil wir sie einmal selber bekommen haben.
Mhm.
Aber wir sind auch bereit, sie zu geben.
Mhm. Ja.
Mhm. Hilfe.
Ja. Hilfe annehmen und Hilfe geben. Ich hab ein schönes Interview mit Bettina Rust gehört, im Podcast, Hörbar Rust. Und die sagte den schönen Satz: Wir müssen nicht nur uns trauen, oder wir sollten uns nicht nur trauen, Hilfe anzubieten, sondern auch um Hilfe zu fragen. Das fand ich ganz spannend. Mhm. Wenn unser Sozialsystem besser funktionieren sollte oder wir als Gesellschaft irgendwie uns gegenseitig unterstützen, dann ist es eben nicht nur Hilfe anbieten, sondern auch Hilfe nehmen können und auch fragen, wenn wir Hilfe brauchen. Und diese Erfahrung zu machen, ne? Ja.
Und eben dieses Gefühl, in einer Gemeinschaft klarzukommen, ne? Auch in einer Gemeinschaft dazuzugehören und seinen sozialen Anteil daran zu haben.
Ja.
Und na, das stärkt uns sehr. Ne? Mhm. Ja, dann der dritte Punkt, ne, was Schutz- und Resilienzfaktoren betrifft. Das ist ein emotional warmes, strukturierendes und normorientiertes Erziehungsklima mitbekommen zu haben. Mhm. Also emotionale Wärme, ja, das ist Liebe, ne?
Ja. Liebe, Zuneigung, ja.
Also wem tut das nicht gut? Also Ja, ne? Das hat ja noch viel stärkere Auswirkungen nachher auf dein Selbstwertgefühl und so weiter, ne? Oder das große Thema Selbstliebe, sich selber mögen. Also dieses Grundgefühl, das wir brauchen. Aber auf der anderen Seite haben resiliente Menschen auch ein strukturierendes Erziehungsklima erfahren. Und naja, ne, das ist einfach, Struktur bietet Sicherheit, Struktur gibt Orientierung. Und sei es der geregelte Tag, zu sagen, okay, ohne Frühstück gehst du nicht zur Schule. Ja, so, oder wir essen abends alle zusammen, ne, und nicht jeder, wenn er nach Hause kommt, dass es bestimmte Zeiten gibt fürs Arbeiten oder die Hausaufgaben, es gibt Zeiten für Freizeit. Also überhaupt dieses Gefühl zu haben, ein Leben hat Struktur, mein Arbeitsalltag hat Struktur, ich kann aber auch Gedanken strukturieren, ne, um eben auch Vorhaben umzusetzen. Also resiliente Menschen haben Struktur gelernt.
Und das finde ich total, gelernt. Das finde ich total interessant, weil ich ja, also gerade als, du hast ja auch gesagt, gerade als Vater oder wenn man Eltern ist, auch gemeinsam als Paar, sich darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich wichtig, was möchte ich meinem Kind bieten, was ist uns als Familie wichtig. Und dann gibt's ja verschiedene Ansätze, die ich ja auch bei Bekannten erlebe, dann zu sagen, naja, ein Kind soll sich so frei entwickeln, dass, also wir geben hier nicht vor, wann wie gegessen wird. Das kann das Kind frei entscheiden. So, das wäre ja auch ein Ansatz, wo man sagt, ja, okay, es ist auch spannend. Und das gerade fand ich jetzt total interessant, weil das war mir überhaupt nicht bewusst zu sein, was für ein, also dass Struktur und Regeln auch, also gefühlt ist mir das klar, aber so als fester Ansatz, als Schutzfaktor, benannter Schutzfaktor der Resilienz, finde ich das ganz, ganz spannend und ganz, ich glaube dir das sofort, wenn du das sagst. Ich kann mir das so gut vorstellen, ja, also ein Kind braucht eben auch Struktur, Menschen brauchen Struktur. Das ist...
Ja. Wir haben es ja gerade ganz aktuell, ne? Also viele Menschen sind ja doch jetzt relativ unfreiwillig ins Homeoffice geraten.
Ja.
Und vielleicht hilft uns das dann, also zu wissen, okay, der normale Tagesablauf, die normale Struktur in meinem Arbeitsalltag sieht jetzt anders aus. Ich sitze jetzt zu Hause ohne meine Kollegen, ohne die normalen Kommunikationsmittel, ohne Face-to-Face und so weiter. So, und ich kriege das teilweise schon mit, dass viele sagen, oh, das ist für mich gerade chaotisch, was mache ich denn jetzt? Ne? Der Tag sieht ganz anders aus und vielleicht hilft uns dann gerade dieser Schutzfaktor, unseren Tag zu strukturieren, unsere Gedanken zu strukturieren, ne? Zu sagen, da ist ein Alltag, der sieht jetzt ganz anders aus, als ich ihn gewöhnt bin. Und ja, ich schaffe das, auch da Struktur reinzubringen.
Ja, ja.
Das also, hilft in dieser Situation.
Sich einen Stundenplan zu machen oder einen Zeitplan zu machen. Dann und dann bin ich am Schreibtisch und dann habe ich Familienzeit. Und auch älteren Kindern schon, das erleben ja viele Schulkinder jetzt vielleicht oder Eltern mit Kindern, die jetzt gerade eben nicht in die Schule gehen können, denen tatsächlich feste Uhrzeiten vorzugeben, wann sie für die Schule lernen müssen, damit sie nicht um 18.30 Uhr noch mit einem schlechten Gefühl irgendwie im Kinderzimmer sitzen. Ne?
Ja,
sondern ihren Job gemacht haben zu der und der vorgegebenen Uhrzeit und dadurch die Struktur bewahren.
Ja. Ich glaube, wir sind uns einig, ne, wie wichtig Struktur ist und dass das durchaus ein Resilienzelement ist. Ne? Ja, und der andere Part war halt das Thema normorientiertes Erziehungsklima. Das ist das Vermitteln von Werten, von Regeln, von Normen. Sonst finde ich mich in der Gesellschaft nicht zurecht. Ja, also... natürlich weiten die sich, natürlich werden die auch mal in Frage gestellt, aber du hast so ein Gerüst bekommen von was ist richtig, was ist falsch, was gehört sich nicht, auch wenn es konservativ klingt. Aber du hast zumindest gelernt, in einem System zu leben und dich auch mal Regeln unterzuordnen, ja, auch mal Werte anzuerkennen, ja, vielleicht sogar auch umzuschreiben. Aber du hast ein Wertesystem mitbekommen.
Ja. Und deshalb muss ja nicht unterordnen sein. Es kann ja auch einordnen sein oder dadurch, dass ich ein Regelbewusstsein habe, kann ich ja auch Regeln hinterfragen und ich kann ja auch Regeln beleuchten, aber ich brauche dafür ein Regelbewusstsein. Ne?
Ja. Ja, also ich finde, das sind schon mal so drei ganz wichtige Schutzfaktoren. Mhm. Und das vierte, das finde ich super spannend, und zwar weiß man, dass Menschen, die resilient sind, soziale Modelle haben, die zu konstruktiven Bewältigungsverhalten ermutigen. Heißt, du hast jemanden kennengelernt, du hast ein Vorbild, das dir vorgemacht hat, wie man sich verhält in ganz schwierigen Situationen, in Krisen, bei Tragödien, in schlimmen Lebenssituationen. Und also das finde ich ganz toll. Ich würde auch gerne ein Beispiel nennen von einer Klientin von mir. Das ist schon ein bisschen her. Eine Frau von 65 Jahren, die plötzlich von ihrem Mann verlassen wurde. Mhm. Und die Welt ist erstmal zusammengebrochen. Und irgendwann sagt sie, ich habe gerade meine Mutter vor Augen, die eine ähnliche Situation mitgemacht hat, und habe gerade das Bild vor Augen. Meine Mutter krempelte sich die Ärmel hoch und sagte, jetzt ist Schluss mit Jammern. Jetzt ist Schluss mit Jammern. Jetzt muss ich mein Leben selbst in die Hand nehmen. Wenn ich das nicht selber mache, wer soll es denn dann tun? Ja, werd jetzt selbstständig. Und sie sagt, dieses Bild habe ich immer vor Augen, wenn ich mich jetzt gerade ganz schlecht fühle, und frage mich, wie hat meine Mutter das damals gemacht? Mhm. Ja, die war traurig, die hat geweint, die hat geklagt, aber irgendwann war so ein Punkt da, wo sie sagte, jetzt ist Schluss, du musst was tun. Mhm. Ja, mhm. Und ja, ich glaube, dass uns das sehr helfen kann, wenn wir positive Vorbilder haben, bei denen wir uns abgucken können, wie kann ich mich in einer Krise oder einer ganz schwierigen Lebenssituation verhalten?
Ja.
Die haben uns was beigebracht.
Mhm. Die imaginären Eltern im Hinterkopf, oder nicht imaginären, sondern die Eltern im Hinterkopf, während ich Entscheidungen treffe mit 25. Und ich denke, oh, Vater, das gefällt. Oder ob Mama jetzt, was Mama jetzt denken würde, was sie jetzt machen würde. Ja, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ein schönes Beispiel auch, was du genannt hast, weil es so deutlich, so sehr deutlich ist, ne? Und so klar macht, wie wir Menschen auch ticken und wo wir unsere Ideen herhaben.
Ne? Und wie sehr uns das tatsächlich auch ermutigen kann. Ja, auch zum Beispiel jetzt in dieser Corona-Krise. Ne? Also ich erlebe das im Freundeskreis und genieße das auch, dass man sich sicherlich kritisch auch mit den Informationen auseinandersetzt, aber auch nach vorne guckt und auch mal guckt, Mensch, kann das vielleicht auch Chancen für uns bergen? Ne? Also gibt's da irgendwas, wo wir was über uns auch draus lernen können? Und auch das sind für mich positive Modelle. Das sind Leute, von denen ich mir was abgucken kann, wenn ich gerade selber mal denke, boah, das ist aber alles ganz schrecklich jetzt. Ne? Mhm. Und die tun uns gut, diese sozialen Modelle und diese Vorbilder. Ja. Und resiliente Menschen haben davon einige.
Mhm. Ne? Ja.
Ja, ja, mit den sozialen Modellen.
Jetzt haben natürlich, also jetzt haben Menschen ja auch, also ich habe gerade gedacht, es gibt natürlich Menschen, die haben das Gegenteil auch erlebt. Ne? Die haben Eltern oder soziale Modelle, wo vielleicht eher eine Unsicherheit vorhanden ist zu Hause, oder wo schneller gesagt wurde, oh Gott, das schaffen wir nicht. Für die ist das schwieriger, ne? Also für die ist, ja also die haben eine andere Basis.
Gut, also da, wenn es, ich sag jetzt mal, nur die Eltern sind, aber vielleicht andere Menschen im Umfeld sind, die da durchaus ein anderes Vorbild sind, prägt das ja auch. Mhm. Ne? Und es heißt auch nicht, dass wir alle diese Schutzfaktoren so ausgeprägt haben müssen. Das ist einfach eine Auflistung von Resilienzfaktoren, die uns gut tun in Krisen. Und ich glaube, da sind wir alle ganz unterschiedlich aufgestellt.
Ja, ja. Ne?
Aber ist schon spannend, ne?
Total.
So das Thema positive Vorbilder.
Ja.
Ja. Was haben die noch, diese Menschen? Sie haben eine dosierte soziale Verantwortlichkeit und Leistungsanforderungen erlebt. Dass du zum Beispiel als Kind mal nicht spielen durftest, sondern Fürsorge für deine Großeltern übernehmen musstest, mal aufpassen musstest auf deine kranke Schwester oder so. Ja, dass du gelernt hast, auch sozial verantwortlich zu sein für andere Menschen. Mhm. Ne? So, jetzt könnte man ja fragen, warum macht uns das resilient, wenn wir diese dosierte soziale Verantwortlichkeit übernehmen?
Ja, es ist schön, dass du das sagst, die Frage lag mir auf der Zunge. Ja, ja, ja. Wenn ich dir die Frage jetzt zurückgebe, warum macht uns das resilient?
Also ich glaube, dass es uns, ich gehe wieder in die Krise jetzt, weil es ist ja gerade sehr aktuell. Es gibt uns doch selber auch ein gutes Gefühl, wenn du vielleicht für alte Menschen, das können deine Nachbarn sein, denen man gerade rät, geht bitte nicht raus. Ja? Wenn du da eine soziale Verantwortlichkeit übernimmst und sagst, wenn ich doch sowieso einkaufen gehe, Leute, sagt mir, was ihr braucht, ich kümmere mich gerne um euch. Und auch das gibt uns ein gutes Gefühl, helfen zu können und diese soziale Verantwortlichkeit auch zu übernehmen.
Ja? Auch selbst aktiv sein zu können.
Ja, genau.
Nicht nur abwartend zu sein, sondern auch selber handlungsfähig zu sein und selber handelnde Person zu sein.
Und dann finde ich, ist das auch verbunden mit einem guten Gefühl. Und der andere Aspekt dieses Punktes war ja, dass wir gelernt haben, dass man an uns auch Leistungsanforderungen stellt.
Ja.
Ich glaube, wir würden ansonsten unsere Ausbildungen nicht bestehen. Wir würden ansonsten nicht durch das Schulsystem kommen. Wir würden keine Leistungserfolge erleben. Ja. Und es geht darum, dass es dosiert ist. Ja, so, ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Also das Gegenteil kann auch ins Burnout führen. Das ist nicht das, was wir wollen. Ja, aber wir haben durchaus gelernt, du musst in deinem Leben auch Leistung bringen und Leistung gehört zum Leben dazu.
Ja.
Ja, ich finde, es liegt irgendwie auf der Hand.
Total, ja. Ja, also für mich klingt es einfach schlüssig, weil ich das Gefühl habe, auch hier das, was ich eben schon aufgegriffen habe, zu sagen, ich bin selbst handlungsfähig und ich kann auch Dinge erreichen. Also ich kann aus einem eigenen Antrieb heraus Leistung bewältigen. Das ist ja diese Selbstwirksamkeitserwartung im Grunde genommen.
Ja.
Ich erlebe, selbstwirksam zu sein, indem ich Leistungsanforderungen, die an mich gestellt worden sind, auch bewältigen kann. Und indem ich auch in Kindheit oder Jugend diese Erfahrung schon gemacht habe, dass ich selber Probleme bewältigen kann.
Ja. Da gibst du mir nämlich gleich das nächste Stichwort. Das ist es tatsächlich.
Ja.
Man hat einfach herausgefunden, ein weiterer Schutzfaktor ist die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Ich kann Dinge bewirken, ich kann Einfluss nehmen und bin nicht in Situationen ganz hilflos ausgeliefert. Ich habe die Erfahrung von Kontrolle. Ja, ich kann meine Gefühle kontrollieren, ich kann meine Gedanken kontrollieren. Ne? Also Kontrollverlust ist etwas, was uns gar nicht gefällt. Es tut uns nicht gut. Aber eben auch die Erfahrung von Selbstvertrauen, und ein zumindest positives Selbstkonzept, ne? Du denkst nett über dich, du denkst gut über dich, ja, und stellst dich nicht permanent selbst in Frage und bist geprägt von Selbstzweifeln und so weiter. Natürlich gibt uns das einen Schutz in schwierigen Situationen, wenn wir auf uns selbst vertrauen, weil wir eben ein positives Selbstkonzept haben.
Mhm.
Mhm. Naja, und wir haben gerade von Aaron Antonowski gesprochen. Und Aaron Antonowski hat ja auch gesagt, was uns resilient macht, ist die Erfahrung von Kohärenz. Ne? Mhm. Was heißt das? Das ist einmal das Gefühl der Verstehbarkeit von Situationen und Ereignissen.
Mhm.
Du verstehst, was da passiert.
Mhm.
Ja? Aber auch das Gefühl der Handhabbarkeit. Du kannst etwas tun. Ich bekomme diese Situation irgendwie in den Griff.
Mhm.
Ne? Und das Gefühl von Sinn und Bedeutung für die eigene Entwicklung. Mhm. Das kennst du vielleicht auch. Nachher sagen wir, weißt du was, ich glaube, es war für irgendwas gut. Da steckt ja ein tieferer Sinn dahinter.
Mhm. Ja. Ja? Das, was man vielleicht als Schicksal manchmal bezeichnet. Ja.
Ja.
Das ist, ja. Ja, ja.
Mhm. Also ich, ganz ehrlich, ich erlebe das gerade selber, dieses Gefühl von Kohärenz, weil ich bin natürlich auch betroffen. Ich bin Einzelkämpferin, ich bin freiberuflich tätig und habe wie viele andere auch einen total leeren Kalender.
Ja.
Und ja, und das innerhalb von sehr kurzer Zeit. Und das hilft mir, wirklich zu sagen, weißt du was, ganz ehrlich, da steckt ein Sinn drin und das bringt mich mal gerade weiter.
Mhm.
Das, womit ich mich jetzt gerade befasse, das ist mit Sicherheit die digitaler werdende Welt.
Ja.
Ich hätte mich in diesem Hamsterrad, in dem ich da gerade war, ne, von Termin zu Termin, von Seminar zu Seminar, ich hätte es nicht gemacht. Ja.
Ja.
Und es hilft mir, zu sagen, du kannst dir gerade in der jetzigen Zeit, du kannst dich mal besinnen, du kannst mal die Dinge in Ruhe machen. Das bietet dir gerade die Corona-Krise und ich sehe tatsächlich da gerade durchaus auch einen Sinn für meine weitere Entwicklung drin und das hilft mir, besser durch diese Zeit zu kommen. Und
ja,
das ist auch ein tatsächlicher Glaube daran, dass offensichtlich scheint das alles und vielleicht ist das auch ein kleiner spiritueller Aspekt.
Ja.
Und das meint Anton Aronofsky mit der Erfahrung von Kohärenz.
Aaron. Anton.
Ach, und du bist der Anton.
Ich bin doch.
Ja, ich meine den Aaron.
Genau, ja, aber danke, das passiert. Ja, finde ich aber ganz spannend, weil ich meine, ich bin ja sozusagen als jetzt derjenige hier von unserem Bildungsinstitut und für uns ist das ja ähnlich, jetzt zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt mit digitalen Themen auseinander, wir nutzen die Krise für uns, indem wir Dinge tun, die wir bisher noch nicht tun konnten und dadurch ergibt sich eben Neues.
Ich ja, und einen Sinn.
Genau, also so ein Sinn. Also Schwierigkeiten mit einem Sinn zu versehen, ja, oder Herausforderungen. Jetzt hast du ja eben von Kohärenz gesprochen und ich, was ja genau die beiden, also das Thema Corona-Krise ist ja ein weltweites Thema und ich glaube, was vielen leicht fällt, ist das Verstehen. Deswegen erleben wir in der Gesellschaft gerade eine relativ gleichförmige Handlung. Also es gibt ja nicht wirklich ein Ausbrechen in dem Sinne von starke Unzufriedenheit mit den politischen Entscheidungsträgern und deswegen sowas wie Ausbruch von Gewalt oder Demonstrationen gegen diese Einschränkungen, sondern es ist verstehbar. Und deswegen kann die Gesellschaft sagen, ja, okay, damit können wir umgehen. Und die Handhabbarkeit, die ergibt sich eben, ja, das wird sich jetzt zeigen. Aber insofern, genau, das kann ich mir auch vorstellen, dass die Gesellschaft auch, also sozusagen nicht nur eine persönliche Resilienz, sondern auch eine gesellschaftliche Resilienz.
Ja, oder die Resilienz der Unternehmen, ne? Also man redet ja auch in Unternehmen über resiliente oder weniger resiliente Unternehmen, ne? Und von daher könnten wir uns den ganzen Tag über dieses Thema unterhalten, weil es gerade einfach so sehr aktuell ist und auch in so viele Bereiche grenzt.
Ja, ne?
Ja, aber ich finde, diese Schutzfaktoren, die kann jeder für sich mal reflektieren. Wie bin ich da aufgestellt? Und ja, ne, wenn ich meine Resilienz verbessern möchte, was könnte ich denn da noch tun? Das war ja auch deine Ausgangsfrage. Mhm. Ne? Mhm. Und da gibt es 7 Schlüsselfaktoren, die haben die beiden US-amerikanischen Wissenschaftler Karen Ravitch und Andrew Chaté postuliert. Mhm. Und das, finde ich, ist etwas, das bietet mir eine Plattform, mich nochmal gut aufzustellen, weil die beiden sagen, diese 7 Faktoren, das sind die tragfähigen Eigenschaften, um zum Beispiel Krankheiten, Verluste, Überbelastung oder eben wie jetzt Krisen besser überstehen zu können. Ne? Mhm. Und ich finde, die haben ein sehr schönes Bild, was sie vermitteln. Nämlich, sie sagen, das sind unsere Standbeine, auf denen wir sicher durch Krisen gehen können. Und ist klar, je mehr Beine so ein Mensch auch stark ausgeprägt hat, ne, umso fester steht er und gerät weniger ins Wanken. Ich finde das ein schönes Bild.
Ja.
Ne? Und diese 7 Schlüsselfaktoren sind, also wen würde es jetzt wundern, als erstes Optimismus und Zuversicht.
Ja.
Ja. Ja? So. Ja. Das zweite ist Akzeptanz, dritte Lösungsorientierung, das vierte Bein, sage ich mal, die Opferrolle auch wieder verlassen können. Das fünfte ist die Verantwortung für sich übernehmen, sechstens Netzwerkorientierung und 7 Zukunftsplanung. Das sind so die 7 Schlüsselfaktoren, die haben viele Menschen schon gehört, die sich etwas mehr mit dem Thema Resilienz auseinandergesetzt haben. Ja. Und wenn du magst, können wir mal so einen Spaziergang durch diese 7 Säulen machen.
Total gerne, ja.
Ja, also ja. Das wäre zum Beispiel auch in meinen Trainings immer so der Hauptteil, mal zu sehen, wie bin ich denn da aufgestellt.
Mhm. Ja, also die Teilnehmer werden von dir dazu angeregt, sich selbst dahingehend zu hinterfragen und zu analysieren, indem sie sich damit auseinandersetzen erstmal.
Genau.
Ja, okay.
So, und die finden sich auch oft darin wieder. Und ich starte mal mit der Säule Zuversicht und Optimismus. Und man weiß, dass Menschen, die da gut aufgestellt sind, den festen Glauben daran haben, dass das Leben auf lange Sicht mehr Gutes als Schlechtes bringt. Das ist so die Erfahrung, die man einfach gemacht hat. Weißt du, das Leben meint es irgendwie gut mit mir.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Kölsche Grundgesetz, ne? Hätte noch immer Jod hier, Janne.
Ja.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das denkst du ja nicht, wenn es wahrscheinlich auch immer gut gegangen ist, irgendwie. Ne? Die Erfahrung hast du einfach gemacht, dass das Leben irgendwie, dass es gut mit dir meint.
Ja.
Ist ein schönes Gefühl, ja, darauf so ein Grundvertrauen ins Leben zu haben, ne? Und optimistische Menschen haben auch den Glauben daran, dass wir auf das meiste, was uns im Leben passiert, auch wirklich Einfluss ausüben können. Manchmal ist der Korridor groß, manchmal ist der Korridor ein bisschen kleiner, aber wir können aktiv werden. Du hast vorhin das Wort Selbstwirksamkeit erwähnt. Und das ist es eben. Wir können Gestalter sein. Wir können Einfluss nehmen.
Ja. Ich habe gerade noch mal dran gedacht, dass du sagst, dass jetzt diese Kinder, in dieser Langzeitstudie. Jetzt gibt's ja, so wie auch bei uns in der Gesellschaft, Menschen, die nicht so viele Chancen haben. Die, also ich kann mich sehr gut dran erinnern, an meine Nachbarn, während wir zu dritt in einer Wohnung gewohnt haben mit 80 Quadratmeter, haben die unter uns gewohnt zu sechst auf 50 Quadratmeter. Und beide Eltern haben gearbeitet und trotzdem war nicht genug Kohle da. Und jetzt fällt es mir vielleicht leichter, zuversichtlich zu sein und optimistisch zu sein, weil ich in meinem Leben ja vielleicht dahingehend weniger schlimme Dinge erfahren habe oder positiver in die Zukunft blicken konnte, schon damals als die. Also das eine ist ja sozusagen gegeben. Und wie kann ich mir das jetzt nehmen, an deren Stelle zum Beispiel?
Aber es kann ja sein, dass auch wenn Sie mit sechs Leuten auf etwas beengterem Raum gelebt haben, Sie aber vielleicht durchaus zuversichtliche, optimistische Eltern haben, die selber erfahren haben, dass es das Leben aber trotzdem gut mit ihnen meint. Ich glaube, das kommt darauf an, welche Einstellung haben die Eltern und was haben sie daraus gemacht. Ja. Also ich glaube, dass die Lebenssituation, diese schwierige Lebenssituation als solche, nicht unbedingt einen pessimistischen Menschen machen muss. Ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Ja. Also die Umstände können unterschiedlich sein, von außen her, aber das Emotionale ist eben wichtiger als das soziale Konstrukt oder als nicht als das soziale Konstrukt, sondern als die Lebenssituation.
Ja. Und mal angenommen, die Eltern sind mit 8 Kindern auf 80 Quadratmeter groß geworden, dann ist es ja vielleicht sogar die Verbesserung. Also ja, ich glaube tatsächlich, es hängt davon ab, wie ich das Leben bisher so erfahren habe. Ne? So, und die Zuversicht, also das ist vielleicht jetzt gerade sehr beengter Raum mit so vielen Kindern, aber ich glaube fest daran, dass sich das in der Zukunft ändern wird. Ne? Ja, und deshalb ist Optimismus tatsächlich auch, wenn man denn möchte, erlernbar, weil Zuversicht hat sehr viel mit unserem Selbstwertgefühl zu tun. Und unser Selbstwertgefühl entscheidet ja ganz stark darüber, welche Meinung wir über uns selbst haben. Mhm. Und daran kann ich arbeiten, wenn ich möchte. Ja. Das tun wir, glaube ich, irgendwie permanent. Also das ist ja etwas sehr Empfindliches, unser Selbstwertgefühl. Ja. So, das ist mal stark, mal ist es vielleicht ein bisschen angekratzt. Aber Menschen, die sehr zuversichtlich sind, haben erstmal ein recht hohes Selbstwertgefühl.
Ja.
Ja. Und was ist Selbstwertgefühl? Das ist Selbstvertrauen, das ist Selbstsicherheit, ne? So eben dieses positive Selbstkonzept, was wir unter den Schutzfaktoren vorhin erwähnt haben. Mhm. Und zuversichtliche Menschen vertrauen auf ihre eigene Kompetenz. Das schaffe ich. Irgendwie schaffe ich das schon. Mhm.
Ja, also da sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeitserwartung. Ja, ich kann ein Problem bewältigen und das macht mich zu einem stärkeren Menschen.
Ja. Ja. Genau. Und das ist der nächste Punkt, weil sich zuversichtliche Menschen oft auf ihre eigenen Stärken besinnen. Sie wissen einfach, was sie können. Mhm. Ja. So, ne, du bist ein intelligenter Mensch. Im Moment sieht die Welt gerade ziemlich unstrukturiert und sehr unsicher aus, aber du konntest dich immer schon darauf verlassen, dass du gut organisieren kannst, dass du gut planen kannst. Du hast immer schon die Ärmel hochgekrempelt. Mach das jetzt auch, weil du das kannst. Mhm. Das dieses Wissen, was man kann. Und das gibt uns eben so ein Grundgefühl von Kompetenz.
Ja.
Und deshalb geben wir, wenn wir so zuversichtlich sind, auch ganz schnell in positive, selbsterfüllende Prophezeiungen. Wir stellen uns nicht das Horrorszenario vor, das Worst Case, sondern wir führen einfach in der Regel immer etwas positivere Selbstgespräche mit uns, die wir permanent sprechen, als wären wir immer sehr skeptisch und sehr pessimistisch.
Ja.
Mhm. So, ist nachvollziehbar?
Ja, total.
Ne? Und ich glaube, was ich noch gut finde, was uns hilft, optimistisch zu sein, ist eine starke Konzentration auf unsere innere Orientierung. Optimistische Menschen sind weniger extern orientiert. Sie orientieren sich nicht ständig daran, was denken andere Menschen über mich? Was denken die jetzt wohl, wenn ich was sage? Ne? Mhm. Oh, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, die mir wichtig ist, dann könnte ich mich unbeliebt machen. Aber eigentlich möchte ich es gerne allen recht machen. Und also ich glaube, dass zuversichtliche Menschen da immer eher in die interne Orientierung gehen und sagen, ich bin nicht rücksichtslos, aber ich entwickle durchaus auch mal einen gesunden Egoismus und traue mich auch da mal eine Entscheidung zu treffen, weil sie mir gerade gut tut. Mhm. Und ich habe die ganz nüchterne Erkenntnis, dass ich es gar nicht allen Menschen recht machen kann. Wie soll das gehen? Irgendeiner wird immer etwas finden, ja, was ihm nicht gefällt und so weiter. Ja? Mhm. So, also diese Konzentration auf die innere Orientierung, das haben zuversichtliche Menschen. Ist das so nachvollziehbar?
Total, weil ich, ich glaube, es wird ja oft auch verwechselt mit dem, ich bin dann auch für andere da. Und das, was du gerade gesagt hast, legt ja auch nochmal nahe, auch für sich selbst einzustehen. Und seine eigenen Grenzen anzuerkennen und nicht von sich mehr zu erwarten, als man zu leisten in der Lage ist.
Ja. Oder gerade in dieser Krise, ich traue mich, eine eigene Meinung zu haben. Mhm. Ja, und mache vielleicht und übernehme nicht manche Meinungen und gehe dann in ganz für mich negative Diskussionen, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Mhm. Ja, und sage auch ganz einfach mal, ich bin da anderer Meinung und ich möchte da nicht mitmachen. Ich möchte mich da distanzieren, weil mir das gerade nicht gut tut, so eine negative Diskussion. Ne? So, und dann habe ich eben einfach den Optimismus und die Zuversicht, dass mir die Menschen deshalb nicht gerade den Rücken zukehren und nie wieder ein Wort mit mir sprechen werden.
Ja, ja.
Ne? Und deshalb traue ich mich einfach auch, meine eigene Meinung zu haben, auch wenn sie vielleicht gerade nicht gefällt.
Mhm. Ja, ne? Sehr gut, ja. Ja, das ist eine Stärke, das, was man auch sonst als Stärke bezeichnet. Ne? Also jemand ist stark, der sich traut, gegen andere seine Stimme zu erheben und seine eigene Meinung zu vertreten.
Ne? Ja. Mhm. Ja, die zweite Säule, Akzeptanz. Ja? Mhm. Die Fähigkeit, Dinge, die ich nicht ändern kann, eben einfach zu akzeptieren. Und damit meine ich nicht Zynismus oder sowas, ne? Sondern einfach akzeptieren. Aber das ist nicht so ganz einfach. Mhm. Weil da gibt's ja noch unsere Wahrnehmung. Und unsere Wahrnehmung ist ja sowas von selektiv, weil sie unsere Thesen ja immer gerne bestätigt haben möchte. Mhm. Und wenn ich der Meinung bin, dass das, was hier gerade in Sachen Corona, alles entschieden wird, dass das alles falsch ist, dann legt sich natürlich meine Wahrnehmung auf die Lauer und sucht auch nach der Bestätigung dafür und wird das auch finden. Damit kann ich aber auch nicht mal irgendwie einen Frieden mit einem Thema machen, ja, weil ich ständig diese These, dass das alles falsch ist, bestätigt haben möchte. Ja. Und Menschen, die die Fähigkeit haben, Dinge zu akzeptieren, die können ihre Wahrnehmung da anders steuern. Die hinterfragen diesen inneren Wahrnehmungsprozess, ne, und gucken, sag mal, ist das, was ich da wahrnehme, ist das Tatsache oder ist das gerade nur meine eigene Deutung? Ja, bin ich da gerade dabei, meine These selber bestätigen zu wollen? Mhm. Und wählen deshalb vielleicht auch sehr kritisch Informationen aus. Mhm. Ne, also, ja, das Thema Fake News oder ne, worauf lege ich gerade den Fokus? Ja. Wenn es mir helfen soll, eine Situation, die gerade schwierig ist, so eine Krise, auch mal zu akzeptieren.
Nicht im Sinne von fraglos hinnehmen, sondern schon auch beleuchten, aber schon auch zu erkennen, okay, jetzt ist hier ein Punkt erreicht, wo ich einfach sagen muss, das muss ich jetzt auch hinnehmen, weil sonst finde ich mich oder begebe ich mich auf einen merkwürdigen Weg. Ja. Mhm.
Aber akzeptieren heißt auch, den Mut zu haben, sich schmerzlichen Tatsachen zu stellen und diese einfach nüchtern zu akzeptieren.
Mhm. Ne? Also auch bei Krankheit zum Beispiel. Also es gibt ja auch das Thema Resilienz, das wir ja vorhin auch gesagt, spielt ja auch eine große Rolle. Davon kommt ja auch Antonowski bei chronischen Erkrankungen oder bei lebensbedrohlichen Erkrankungen. Und hier ist ja eine Phase der Krankheitsbewältigung oder Trauerbewältigung auch die Phase der Akzeptanz. Ja, also anzuerkennen, ich werde schwere Behinderung davon tragen oder ich werde möglicherweise sterben irgendwann an dieser Erkrankung in gar nicht so ferner Zeit. Auch hier zu akzeptieren, um einen Weg da zu finden, damit umzugehen.
Und du merkst, dass zum Beispiel Patienten, die das akzeptieren können, breiter sind für eine schwierige Therapie, dass sie aber durchaus bereit sind, dann nochmal ein anderes Lebenskonzept zu entwickeln, zum Beispiel für verbleibende Lebenszeit. Mhm. Ja, also das macht uns dann auch wieder handlungsfähiger.
Ja.
Oder ich nehme nochmal das Beispiel einer Klientin, die von jetzt auf gleich verlassen wurde in einem Alter, wo man sich ja eigentlich auf den gemeinsamen Ruhestand vorbereitet und nicht alleine durchs Leben gehen möchte. Und die sagte das auch. Ich weiß, das tut so weh, aber ich glaube, ich muss mir eingestehen, der kommt nicht mehr zurück. Ich bin jetzt alleine. Ich muss mein Leben alleine bewältigen.
Ja.
Der kommt nicht mehr. Mhm. Ja. Und das habe ich richtig gemerkt. An dieser Stelle war sie offener dafür zu gucken, welche Lebensstrategie sie denn jetzt für sich aufbauen möchte. Ne? Ja. Und auch mal offen zu sein für ein neues, ein anderes Leben, weil sie sich so dieser schmerzlichen Tatsache auch tatsächlich gestellt hat. Sie hat diesen Zustand akzeptiert und nicht immer wieder gehadert. Und warum hat er das gemacht? Und das habe ich nicht verdient. Und ne, das bringt einen nicht weiter. Also diese Fähigkeit, auch solche schmerzlichen Dinge akzeptieren zu können. Ne? Ja, das macht uns resilient. Und du weißt, das kennst du auch und viele Hörer kennen das auch. Ich habe immer drei Möglichkeiten. Ne? Es gibt entweder ein Love It im Sinne von, guck mal, ob du dich arrangieren kannst, ob du die Situation akzeptieren kannst. Wenn nicht, dann change it, ändere etwas. Mhm. Wenn das auch nicht geht, dann gibt's halt ein Leave It, wie immer das auch aussieht. Mhm. Aber ich muss mich für eine dieser drei Möglichkeiten entscheiden. Und wenn ich das nicht tue, gibt's die vierte Variante, die heißt dann oder leide.
Mhm. Ja.
Ja, und die ist natürlich wenig resilient, ne?
Ja. Das ist ja aus der beruflichen Bildung auch, kenne ich das sehr gut und du ja auch, dass es Menschen gibt, die auch starke Unzufriedenheit in ihrem Beruf erleben. Und dann ist es ja ein ähnliches Thema. Ne? Wenn ich so unzufrieden bin, dann muss ich mich damit befassen. Love it, change it, leave it. Also, oder nimm es halt hin und leide. Genau.
Ja. Also da bin ich schon... Ich glaube, viele Menschen befinden sich im Leidensmodus. Ne? Und die Gefahr ist einfach groß, dass ich dann ganz schnell in eine Opferhaltung komme und nicht in die Lösungsorientierung.
Ja,
und die Lösungsorientierung ist eine weitere Säule der Resilienz. Mhm. Und also Optimismus und Akzeptanz können ganz wunderbar zur Lösungssuche führen. Ne? Mhm. Denn wer immer an das Schlimmste denkt, der lähmt sich natürlich auch selbst.
Ja.
Und Menschen, die sehr lösungsorientiert sind, stoppen das Katastrophendenken und fokussieren Lösungen und setzen sich vor allem auch realistische Ziele. Ne? Mhm. Und ich erinnere mich gerade an ein Seminar mit Stationsleitung. Da klingelte morgens das Telefon und es haben sich gleich vier Leute krank gemeldet. Mhm. Ja. Und sie sagte, ja, wie habe ich reagiert? Ich habe gesagt, Leute, es sind aber dann doch noch 5 da. Ja, und mit diesen 5 können wir nicht 100% schaffen. Das geht realistisch nicht. Also schauen wir jetzt nach vorne. Was ist realistisch mit 5 Leuten auf unserer Station heute machbar? Und das ist eine Lösungsorientierung, während andere Kollegen das sehr bedauert haben. Ne? Oje, oje, guck mal, was alles liegen bleibt. Das gibt wieder Ärger. Und dann kommen die von der anderen Station und machen Druck. Und ja, sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben, was jetzt alles nicht geht. Mhm. Und lösungsorientierte Menschen beschäftigen sich nicht mit dem, was nicht geht, sondern mit dem Machbaren.
Mhm. Mhm. Was ich immer wieder erfahre ist oder denke, ist, also wenn ich als jemand, als Dozent in so einem Seminar vorne stehe und auch merke, dass die Leute, dass sie, wo du das Beispiel gerade genannt hast, Stationsleitungen ja auch Gründe haben. Also es gibt ja auch Gründe, sich zu beschweren. Es gibt ja auch Gründe, unzufrieden zu sein. Genau. Ja. Also dass man das auch besprechbar machen kann und auch darüber sprechen kann. Also nicht im Sinne von, jetzt stellt euch mal nicht so an, findet man Lösungen, sondern ihr dürft euch auch beschweren und es gibt auch eben das, was du gerade gesagt hast, change it, da muss man eben Wege finden, wie das langfristig zu klären ist, aber in dem Moment muss ich handlungsfähig bleiben, so.
Ja, so. Ne, ich gehe hin und bin sehr realistisch im Aufzeigen einer Problemsituation. Leute, so sieht's aus. Ne? Ich bin da verärgert drüber. Ich finde es auch nicht gut. Mhm. Wir müssen jetzt aber gucken, wie wir vorankommen. Mhm. Ne? Mhm. So, das heißt nicht, dass wir niemals klagen sollen, um Gottes Willen. Ja. Aber ich glaube, lösungsorientierte Menschen unterscheiden zwischen ich äußere Kritik und verharren nicht im, ich nenne es jetzt mal, im Jammer- und Klagemodus. Du weißt, was ich meine.
Mhm. Mhm. No? Ja.
Ja. Und die nächste Säule heißt die Opferrolle verlassen. Mhm. Gibt immer Situationen, in denen wir uns ungerecht behandelt fühlen, in denen wir meinen, es ist unfair. Ja, so, und wir haben so, wir fühlen uns irgendwie, wir sind gekränkt und so weiter. Und Menschen, die da resilient sind, können diese Opferrolle auch wieder verlassen, weil was tun sie? Sie besinnen sich auf ihre Stärken und können die Realität akzeptieren und haben so diese Steh-auf-Männchen-Mentalität. Ja, die sagen, pass auf, wenn es gerade schlimm war, du hast dich geärgert, du bist enttäuscht, ja, jetzt lass dir mal etwas einfallen, was du tun kannst. Ja, geh in deinen Einflussbereich und verharre nicht die ganze Zeit in deiner Betroffenheitssituation und leide die ganze Zeit. Komm da wieder raus.
Ja.
Ja. Denn es geht nicht darum, nie zu klagen, sondern darum, die eigenen Denkmuster zu kontrollieren und nicht Opfer derselben zu sein. Darum geht es eigentlich.
Ja.
So, und ich glaube, es hilft, Dampf abzulassen. Es hilft, mit Freunden zu reden. Aber wenn wir an unserer Resilienz arbeiten wollen, geht es auch darum, da möglichst wieder gute Lösungen für uns zu finden und nicht das Gefühl zu haben, ich bin ausgeliefert, ich kann nichts tun.
Mhm. Ja.
Ja, dann bleiben jetzt nicht mehr viele Säulen. Mhm. Die Verantwortung übernehmen heißt im Grunde, ich übernehme Verantwortung für mich, ich übernehme Verantwortung für mein Tun und bleibe nicht im Wünschen stecken. Ja? Ach, ich würde so gerne mal abnehmen. Ich würde so gerne mal fitter werden. Ne? Ach, ich würde ja auch so gerne mal. Mhm. Und wenn wir unsere Bedürfnisse ernst nehmen und auch Verantwortung für uns übernehmen, dann kommen wir aus dem Wünschen-Modus ins Tun. Mhm. Ja, weil uns das so wichtig ist und weil wir uns so wichtig sind. Und das, finde ich, ist ganz wichtig. Und Menschen, die in dieser Säule gut aufgestellt sind, fühlen, oder wie soll ich das sagen? Das klingt jetzt so ein bisschen, naja, durch die Werbung ein bisschen blöd, aber weil ich es mir wert bin. Sie sind es sich wert und deshalb tun sie es.
Mhm. Mhm. Ja. Weil das ist ja, dass die, was die Werbung damit machen will, zu sagen, du bist es dir wert, also kauf unser Produkt. Aber das, was mit Resilienz gemeint ist, ist, du bist es dir wert, also übernehmen die Verantwortung.
Ja.
Und sei für dich selbst verantwortlich.
Ja.
Ne? Für dein Handeln und für dein Denken und steh für dich ein. Das ist ja auch, was Ruth Kohn zum Beispiel sagt. Sei dein eigener Chairman. Stehe ein für deine Meinung und Haltung.
Ja, ne, du führst Regie in deinem Leben.
Ja.
Mhm. Ne? Mhm. Ja, dann haben wir noch die Netzwerkorientierung. Mhm. Na, da sehen wir doch jetzt auch in der Krise geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne? Mhm. Also Menschen, die da sehr resilient sind, die kennen Menschen, die irgendetwas haben oder tun, was ihnen helfen könnte. Sie sind nicht allein, aber sie sind auch Teil des Netzwerkes und helfen selber auch. Und das gibt uns ein gutes Gefühl.
Ja.
Ja. Aber man weiß auch, dass Menschen, die da sehr gut aufgestellt sind, Menschen in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis haben, die ganz anders sind als sie selber auch. Mhm. Und das können zum Beispiel wieder ganz wunderbare Bewältigungsmodelle sein in einer Krise, weil die leben mir vielleicht gerade vor, guck mal, man kann auch ganz anders leben. Mhm. Ja, man kann über die Dinge auch ganz anders denken. Mit denen kann ich vielleicht auch mal kontrovers diskutieren. Die halten vielleicht auch mal einen Spiegel vor. Ne? Mhm. Und das ist ja eine sehr wertvolle Erfahrung, dass du auch mit Menschen zusammen bist, die anders sind als du. Und ja, das finde ich einfach klasse. Und generell geht's hier auch darum, wie gut es mir gelingt, in einer Gemeinschaft zu leben.
Also nicht nur Netzwerkorientierung im Sinne von, wer geht für mich einkaufen, wenn ich nicht raus kann und in Quarantäne bin, sondern noch viel mehr, so wie ich dich gerade verstanden habe, auch gegenseitige Haltungsüberprüfungen im Sinne von Diskurs und Austausch. Über wie verhältst du dich denn und was wäre denn für dich richtig? Wie verstehst du denn Nachricht XY? Weil ich habe die so und so verstanden.
Ja.
Hör mal, du wählst doch die CDU und ich die Linke. Wie passt das denn bei dir zusammen? Also gar nicht im Sinne von nicht im Sinne von Auseinandersetzung, sondern im Sinne von Diskurs und gemeinsame Überlegungen zu einem Thema.
Ne? Ja. Bis hin zu ganz ehrlichem Feedback, ne, dass dir jemand auch mal sagen kann, Mensch, ich mache mir Sorgen, du hast dich sehr verändert. Ne? Auch darauf bin ich ja manchmal angewiesen, wenn ich selber vielleicht nicht merke.
Ja.
Ne? Ja, dann sind wir auch schon bei der letzten Säule angelangt, nämlich das Thema Zukunftsorientierung. Und da weiß man, Menschen, die in dieser Säule gut aufgestellt sind, können Altes loslassen und auch mal Neues wagen. Ja, und die bleiben immer optimistisch und zukunftsorientiert, dass sie es irgendwie hinkriegen, so gemäß dem Motto, nichts muss so bleiben, wie es ist, öfter mal was Neues, komm raus aus deiner Komfortzone. Mhm. Mhm. Ja, so, und deshalb sind sie auf die Wechselfälle des Arbeits und überhaupt des Lebens auch vorbereitet, haben aber gleichzeitig die Erkenntnis, dass negative Ereignisse, so wie jetzt zum Beispiel die Krise, genauso wie positive zeitlich begrenzt sind und man aus dem Negativen lernen kann für den Fall, dass es mal wieder auftritt. Also man geht gar nicht erst davon aus, dass das Leben immer nur Glück bringt, sondern natürlich, dass es Berg- und Talfahrt, ne, freu dich über die Berge und aus der Talfahrt lerne daraus und ne, komm dann auch raus aus der Komfortzone und such dir immer wieder neue Herausforderungen, weil Resilienz braucht Flexibilität.
Mhm.
Na, das ist ja die große Herausforderung. Und die kannst du tatsächlich wunderbar trainieren. Ja? Wenn du Rechtshänder bist, dann putzt du dir jetzt mal mit links die Zähne. Mhm. Wenn du irgendwo einkaufen gehst und du siehst ein Gemüse oder ein Obst, das du noch nie gegessen hast, probier's doch einfach mal. Mhm. Ja? Mhm. Nimm den Aufzug statt die Treppe. Und also, es ist ein wunderbares Training, dass man im Alltag ganz kleine Dinge anders macht und sich somit immer so ein bisschen flexibel hält und auch damit im Grunde kleine Achtsamkeitsübungen immer wieder machen kann.
Mhm. Also der Weg nach Hause mit dem Auto, den anders zu wählen. Also die alltäglichen Dinge nicht immer gleich zu machen, sich nicht offen zu machen. Mhm.
Und die Zukunftsorientierung hat noch einen anderen Aspekt. Mhm. Also ich wundere mich zum Beispiel über Mitarbeiter in Krankenhäusern, die ganz aufgeregt sind über die Einführung einer digitalen Patientenakte. Mhm. Menschen mit einer hohen Zukunftsorientierung sagen, aber ich verstehe nicht, warum du dich wunderst. Digitalisierung ist absehbar gewesen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also diese Säule, die lässt uns auch immer mal gucken, worauf muss ich im Leben vorbereitet sein? Mhm. Wie wird sich mein Beruf verändern? Wie wird sich die Gesellschaft verändern? Ja, wie wird sich mein Arbeitsgebiet verändern? Bin ich aufgestellt, was die neuen Herausforderungen angeht? Ne? Kann ich da mithalten oder werde ich immer gleich kalt erwischt, weil ich wenig zukunftsorientiert bin und überwiegend im Hier und Jetzt lebe? Mhm. Mhm. Und ja, wir sind einfach vorbereitet.
Ja. Hm? Ja. Mhm. Indem ich selbst, also ich muss jetzt nicht alle Science-Fiction-Bücher gelesen haben, sondern ich muss einfach realistisch auch akzeptieren, da sind wir auch bei Akzeptanz, akzeptieren, es werden sich Dinge verändern im Leben. Und entweder bin ich da aufgeschlossen für, oder ich weiß, dass es kommt. Und selbst wenn ich es nicht will, muss ich es aber akzeptieren. Und dann bin ich sozusagen, orientiere ich mich schon in die Zukunft und bin nicht rückwärts gewandt.
So, und vielleicht wird die Welt nach Corona wirklich eine andere, was nicht unbedingt heißt, muss eine schlechtere, aber ich mache mir Gedanken, ne, und gucke, was könnte mein Szenario für das Leben nach Corona sein? Mhm. Mhm. Ja, und das ist, wenn ich dann auch noch zuversichtlich und optimistisch bin, erstmal ein positives Bild, was ich ja auch von der Zukunft, was ich mir von der Zukunft nach Corona machen kann. Mhm. Ja? So, wie will ich dann leben? Was möchte ich da anders machen? Was habe ich gelernt aus der Krise für mich, für meine Familie, für meine Arbeit? Mhm. So, nur was habe ich ein Zukunftsszenario für das, was da auch kommen wird? Und da wird ja was kommen.
Ja, klar. Es werden sich Dinge verändern.
So, und das ist etwas, diese Fragen stellen sich Menschen, die eine hohe Zukunftsorientierung haben. Mhm. Und das waren so die 7 Säulen von Resilienz. Und die sind wahrscheinlich nicht bei jedem Menschen gleich stark ausgeprägt. Da haben wir halt dünne Beine, dicke Beine und so weiter, ne, um bei dem Bild von den beiden Wissenschaftlern zu bleiben. Aber es lohnt sich doch einfach mal so ein bisschen zu reflektieren, wo erlebe ich mich da schon ganz gut aufgestellt, ne? Und wo sind mir meine Beine vielleicht doch noch ein bisschen zu wackelig? Und ja, vielleicht hilft einfach so dieser Podcast zu sagen, da höre ich gleich nochmal rein oder ich spule mal zurück und das mit der Lösungsorientierung hat mich interessiert und vielleicht sind einfach ein paar Impulse dabei, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen etwas zu reflektieren. Mhm.
Jetzt habe ich nochmal gedacht, du hast ja auch darüber gesprochen, dass du mit den Teilnehmern eben auch so Reflexionsübungen machst. Also die sollen auch schon, also wenn du jetzt so ein Seminar machst zum Thema Resilienz, eigene Reflexionen durchführen. Wie machst du das dann? Oder was machst du dann mit denen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das können wir jetzt hier im Podcast natürlich nicht machen. Mhm. Es gibt einen Resilienztest zu diesen 7 Säulen. Mhm. Ja. Mhm. Und den lasse ich ganz zu Beginn machen. Mhm. Und dann hat jeder ein eigenes Resilienzprofil. Und stellt, wenn ich dann im Anschluss die 7 Säulen der Resilienz bespreche, dann einfach auch gezielt Fragen, um zum Beispiel, wenn der Wert für die Opferrolle verlassen etwas höher sein dürfte, einfach sich Tipps und Anregungen zu holen. Mhm. Ja, aber das andere ist auch Erfahrungsaustausch. Mhm. Also zu hören, was haben denn andere in Krisen oder schwierigen Zeiten gemacht? Mhm. Wie, das haben die wirklich gemacht und das hat geklappt? Dann klingt das alles nicht mehr so theoretisch. Also Ja, die Seminare leben ganz stark von Erfahrungsaustausch.
Also im Sinne von kollegialen Austausch, also nicht strukturierten kollegialen Dialog, sondern kollegialen Austausch.
Mhm. Ja. Mhm. So, und das wird immer sehr gerne angenommen. Dann ist der Seminarraum, das ist einfach eine geschützte Bühne und das Thema braucht Vertraulichkeit und die wird auch ganz zu Beginn vereinbart. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dann wird auch offen gesprochen.
Mhm. Mhm. Super, wirklich, Christiane, ganz toll. Also ich bin auf jeden Fall jetzt deutlich schlauer, was das Thema Resilienz angeht. Ich danke dir vielmals dafür, dass du uns hier so hast teilnehmen lassen an deinem Wissen. Und ich bin schon ganz gespannt auf das Feedback der Hörerinnen und Hörer. Wir können gerne auch nochmal einen zweiten Podcast zu dem Thema machen. Ist mir eben so durch den Kopf gegangen, dass es vielleicht nach einer Fortsetzung schreit und dass wir uns das Thema, dem Thema nochmal intensiver widmen, weil ich kann ja nur